ARD.
Oh, Leute, wir haben sie gelandet. Ey, was ein Fisch. Wow, blitzeblank, ey. Was ein schöner Speisefisch. Oh, schön. Also, ich denke mal, die hat so um die 60. Wir messen sie gleich mal, nachdem wir sie abgeschlagen haben. Toller Fisch, geil.
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Moin, ihr Buckellachse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Angebissen. Frieda Rössler und Erik Mikan sind für euch wieder am Start. Angebissen, euer Zuhause für die authentischen Angelgeschichten. Nicht immer mit Fischen, aber dafür immer echte Angelgeschichten.
Alle 14 Tage freitags gibt es eine neue Episode von uns. Und Erik, es ist weiterhin Schonzeit in Berlin, auch in Brandenburg für ausgesuchte Fische, auch für den Rest der Bundesrepublik. Aber es gibt ja auch Bundesländer, wo keine Schonzeit ist. Und es gibt Fischarten, die keine Schonzeit haben aktuell.
Meerforelle. Wir sind angefixt. Also beim letzten Mal, falls ihr das noch nicht gesehen oder nicht gehört habt, schaut es euch unbedingt an. Entweder auf dem RBB YouTube-Kanal oder in der ARD Audiothek. Die Episode mit Basti, dem Sundangler. Ich habe da eine über 60 cm große Meerforelle gefangen. Die ist sogar rausgesprungen. Ich finde jetzt schon fast wieder keine Worte mehr dafür. Völliger Wahnsinn. Vom Bellyboot haben wir es schon probiert.
Ja, ich noch nichts gefangen, zweimal, weiter.
Vom Ufer haben wir es probiert.
Nichts gefangen, du lagst im Wasser, weiter.
Richtig.
Das heißt, so. Was fehlt noch?
Es fehlt noch, was gibt es da noch? Flugzeug, nee, Boot. Das Boot fehlt aus. Uns, genau.
Das machen wir heute. Und wir brauchen wie immer Hilfe, weil uns beiden darf man nicht alleine lassen. Hilfe gibt es von wem heute?
Heute von Clemens Wild. Tag, Clemens.
Tagchen.
Clemens, denkt ihr, irgendwie, der kommt mir vielleicht bekannt vor, den habe ich irgendwie schon mal gesehen oder den Namen schon mal gehört. Clemens, woher kennt man dich vielleicht?
Ich bin viel mit Max und Yoshi unterwegs, vielleicht aus deren Formaten, von deren YouTube-Kanälen. Ja, da hatte ich öfter mal einen Gastauftritt und heute versuchen wir es natürlich ohne die beiden. Die hatten ja auch gar keinen Platz auf dem Boot. Ja, Zierfisch, Meerforelle. Ich bin gespannt. Gestern habe ich schon mal ein paar Probewürfe gemacht und konnte direkt eine fangen.
Yes, Leute. Ha, da ist so unsere schöne Forelle, ey.
Allerdings war es insgesamt sehr zäh. Ja, also wir angeln hier wahrscheinlich auf einen Biss und diesen einen Fisch. Aber dieser eine Fisch, der kann halt hier durchaus groß sein. Denn momentan sind hier die Winterheringe am Reinziehen und die Forellen, die großen Forellen kommen dann hinterher. Vielleicht kriegen wir heute eine, vielleicht nicht. Aber ja, das Fangen ist ja eher, steht ja eher im Hintergrund heute.
Ganz kurz, eine Sache noch. Wir sagen immer hier, wo sind wir denn überhaupt? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Wir sind in einem Bundesland, wo die Meerforelle keine Schonzeit hat. Also, Clemens zeigt gerade auf so Klippen, die ein bisschen weiß sind und irgendwie Feuersteinstrand. Rügen, Leute, Rügen, wo sonst? Clemens, warum ist Rügen immer ein guter Mefo-Spot?
Weil der sehr strukturreich ist. Das ist eine Insel, du bist immer so ein bisschen windabgewandt, wenn es richtig ballert. Und es ist einfach ja, ein tolles Revier. Ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ganz viele unterschiedliche Spots. Theoretisch kann man hier von Hechtzanderbarsch über Meerforelle, damals Dorsch, können wir leider nicht mehr, Plattfisch, alles befischen. Ne? Dann natürlich Hornhecht, Hering, Makrele. Also die Angelei ist hier sehr, sehr vielfältig und ja, man kann sich immer den Gegebenheiten ein bisschen anpassen und natürlich auch der Lust und Laune, wenn man mal Bock hat, ein paar Hechte zu fangen, dann fährt man in die Bodden und eigentlich 500 Meter auf der anderen Seite ist dann die Ostsee und ein besseres Revier in unserer Nähe als Berliner ist das natürlich alles noch gut erreichbar.
Noch ein paar Fischfakten zur Meerforelle. Die hat ein Mindestmaß von 45 cm hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und seit dem 15.12. ist dieser Fisch wieder freigegeben. Was lernt ihr in dieser Folge? Was erwartet euch in dieser Folge? Klar, wir versuchen es weiterhin auf Meerforelle. Ich habe bisher immer noch keine maßige Meerforelle jemals in meinem Leben gefangen. Und wir wollen euch natürlich auch Clemens vorstellen. Bevor es hier an die ersten Würfe gibt und auch an die Ködervorstellung, Clemens, noch ganz kurz zu den Bedingungen, das werden wir ganz oft gefragt. Erik und ich würden sagen, ja, man kann gut durchs Wasser auf den sogenannten Leopardengrund gucken, also strukturreicher Untergrund, aber wir haben ein großes Problem, eigentlich zwei, die wären.
Ja, tatsächlich fehlt ein bisschen Wind, Was aber gar nicht schlimm ist, denn wir haben ja jetzt auch schon geschaut online, uns die Strömung angeguckt. Also es gibt schon Bereiche, wo eine ganz gute Strömung vorhanden ist. Und ich denke mal, da ist es dann auch gar nicht so gravierend, dass der Wind fehlt. Weil, ja, ihr kennt es eigentlich von den Raubfischen auch, wo Bewegung ist im Wasser, da haben sie Bock. Ein zweiter Faktor, wir hatten vor einer Woche circa, war hier ein Absturz von den Kreidefelsen und dadurch war das Wasser ganz, ganz milchig. Also vorgestern konnte man noch gar nicht fischen. Gestern war der erste Tag, wo man hier auf Meerforelle effektiv angeln konnte. Und heute ist es tatsächlich schon wieder viel zu klar. Ne? Also eine gewisse Wassertrübung ist gar nicht schlecht, aber wir sind ja mobil und das feiere ich tatsächlich auch am Meerforellenangeln mit dem Boot. Dass man halt ganz schnell moven kann. Wir können innerhalb von einer halben Stunde theoretisch einmal auf die ganz andere Seite Rügens fahren. Und das ist natürlich der große Vorteil. Beim Wartangeln läufst du hier runter, fischst den Spot irgendwie eine Stunde, merkst, okay, die Fische laufen nicht, stapfst wieder hoch, dann fährst du wieder eine halbe Stunde zur anderen Seite und zack, ist der halbe Tag schon wieder rum. Von daher bin ich heute ganz froh darüber, dass wir hier mit dem Boot unterwegs sind und nicht vom Ufer. Obwohl natürlich der Reiz beim Uferangeln noch wesentlich größer ist.
Wir sind im ersten Spot angekommen, haben auch schon ein bisschen durchprobiert, aber wir können natürlich hier nicht anfangen, ohne euch eine Sache zu erklären, welche Köder wir eigentlich benutzen. Clemens, fang mal an, erzähl mal, welche Köder hast du?
Also prinzipiell fische ich ziemlich viel so Durchlaufwobbler, Durchlaufblinker, aber auch ganz normale Blinker, die dann so in den Karabiner gehangen werden. Dazu muss man sagen, viele Modelle laufen einfach ein bisschen ausladender, wenn sie nicht auf der Schnur geführt werden oder auf der Schnur gleiten. Und die Inline-Köder haben die Eigenschaft, dass sie ein bisschen frigiler, ein bisschen dezenter laufen und das kann dann den Unterschied machen. Aber ich fische auch ganz, ganz viel Hardbait, also ganz normale Twitchbaits, relativ zügig durchgekurbelt, immer mal wieder ein Twitch. Es eignen sich nicht alle dazu, also da braucht man schon Hardbait, der auch sehr stabil läuft bei hohen Geschwindigkeiten. Farblich eigentlich ja so grün-gold finde ich immer ganz cool oder auch so silberne Farbtöne. Aber im Prinzip ist es viel, viel wichtiger, die Forelle zu finden, als jetzt den richtigen Köder dran zu haben.
Vielleicht ganz kurz nochmal, Inline heißt, der Köder läuft auf der Schnur, also die Schnur läuft durch ihn durch.
Genau.
Deswegen Inline, das ist ja auch also an sich selbsterklärend. Und bei den Hardbaits, die Kunstköder, was sagst du, muss das eine bestimmte Größe haben, eine gewisse Länge, eine gewisse Schwere? Was ist da wichtig?
Würde ich immer ein bisschen dem Verhalten der Fische anpassen und natürlich an dem Spot dann auch angleichen. Wenn man jetzt sehr, sehr weit werfen muss gegen den Wind, sind schwere Köder besser, die auch sehr, sehr weit fliegen. Jetzt vom Boot aus können wir ja die Strukturen immer ziemlich präzise abfischen und da kann man auch leichtere Köder nehmen.
Mhm. Also, das ist bei Clemens dunkel, Gold, Grün, Gold. Ich habe mich tatsächlich für was ganz Simples entschieden und zwar für einen ganz einfachen Meerforellenblinker von Mörisilda, eine skandinavische Marke. Bei mir sind es 18 Gramm. Hat diese ganz klassische S-Form, das was Clemens meinte, hängt im Karabiner, also etwas ausladender. Bei mir die Farbe Silber mit einem blauen Streifen, also ganz klassisches Heringsimitat. Und habe mich dann hinten am Drillingshaken wieder dafür entschieden, mit einer Feder zu fischen, mit einer Kunstfeder hinten dran, die bei mir weiß ist. Also ich weiß auch nicht. Mir wurde mal gesagt, dass angeblich so helle Köder im Winter auch gut funktionieren sollen. Gefangen habe ich beim letzten Mal aber mit einem völlig anderen Köder. Also insofern mal gucken, was passieren wird.
Aber was eigentlich auch immer ganz gut ist, sind so kleine Akzente. Also gut, jetzt hast du hier eine weiße Feder, aber wäre die jetzt so ein bisschen orange oder violett. Oder zum Beispiel hier bei dem Erfolgsköder von gestern. Hier sind so kleine orangene Dots drauf. Ob es jetzt den Unterschied macht oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber ganz, ganz viele Lachs- und Meerforellenangler, also die dann auch draußen sind zum Trollen, die schwören auf so eine Farbakzente. Also die meisten Köder haben auch so kleine Reizpunkte und das nicht ohne Grund.
Und mein Köder ist genau die Mischung zwischen dem, was gerade Clemens erklärt hat, also kleine Farbakzente in Form von Punkten und das, was du gesagt hast, Erik, helle Köder. Meiner ist so ein bisschen Perlmutt, das ist nämlich der Seeker von Savage Gear in der 16 Gramm Variante. Und das ist wirklich so Perlmutt mit einem grünen Streifen durch, der hat zwei grüne Punkte drauf und auch noch einen orangenen Punkt. Also vielleicht, ne, wenn du ein bisschen was fangen solltest und Clemens so ein bisschen Erfahrung hat von gestern, vielleicht haut es ja bei mir endlich mal hin, dass ich endlich meine maßige Meerforelle auch mal landen kann in diesem Format. Wir machen uns jetzt auf zum nächsten Spot und sind wirklich gespannt, ob wir es heute irgendwie schaffen. Köder wisst ihr jetzt, weiter geht's. Clemens, der erste Spot hat gar nichts gebracht. Du hast aber auch gesagt, die Angel wäre schnell aus. Du warst eh nicht überzeugt davon. Jetzt sind wir 20 Minuten gefahren, sind woanders. Was macht diesen Spot denn interessanter als den ersten?
Na, hier haben wir einfach wesentlich mehr Kraut. Und das ist, denke ich mal, jetzt zu dieser Jahreszeit gar nicht schlecht, weil die Meerforellen sind normalerweise gar nicht so extrem agil. Ne? Also wenn es jetzt ein bisschen milder wäre, dann wären die auch aktiver. Aber jetzt fressen die, glaube ich, einfach viel Kleinzeug. Sie sammeln viel. Und hier haben wir einfach mehr Tangläufer. Und dementsprechend erhoffe ich mir jetzt hier auch ein bisschen mehr Fisch. An dem anderen Spot, da stand ein Uferangler, also den Spot, den ich eigentlich befischen wollte, den konnten wir dann nicht anfahren. Jetzt haben wir da so einen kleinen Stretch abgefischt und das sah aber alles irgendwie nicht so interessant aus. Hier habe ich einfach mehr Vertrauen und hier haben wir auch mehr Spots, die wir so peu à peu abangeln können. Sprich, ist vielleicht ein bisschen effektiver jetzt.
Und in der Vorbereitung hier auf unseren Ausflug meintest du auch, es ist verdammt wichtig, sich die Strömungsverhältnisse anzuschauen. Was steckt denn dahinter?
Ja, also die Forellen oder generell Raubfische sind natürlich ein bisschen aktiver, wenn Strömung vorhanden ist. Hier haben wir jetzt zwar keine Strömung, aber ganz gute Struktur. Unweit von hier entfernt, also nochmal so eine Viertelstunde weiter, haben wir allerdings Strömung. Das konnte ich heute online checken. Jetzt höre ich auch schon wieder ein Boot hierher kommen. Es sind ein paar Angler auf dem Wasser. Sprich, die Spots werden wir heute auch nicht für uns allein haben.
Gut, weiterhin viel Erfolg.
Ja, der Spot ist gewechselt. Ich mache hier die ersten Würfe. Genau auf das Krautfeld, das Clemens gerade eben beschrieben hat. Habe ihn jetzt auch schon einmal bis nach unten sinken lassen, meinen Köder. Muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht zu sehr hängt. Aber meistens geht das dann, wenn man relativ normal durchkurbelt. Ja, bin sehr gespannt, was hier passiert, ob hier was passiert. Ich habe jetzt immer noch meinen selben Köder drauf, also sprich ganz klassischen Mefo-Blinker in so einer leichten S-Form. Silbrig mit ein bisschen Blau und einer weißen Feder. Hoffe, dass das irgendwas bringt. Was mir immer richtig gut gefällt beim Meerforellenangeln ist, dass die Köder so schön weit fliegen. Also man kann einfach auf jeden Fall lange kurbeln. Also klar, muss man auch. Die Fische kommen durchaus auch eine ganze Weile immer mit, bevor sie sich überhaupt für oder gegen irgendwas entscheiden. Aber ja, vielleicht noch ein bisschen was für euch, die das Ganze nicht sehen auf dem RBB-YouTube-Kanal, sondern die sich das als Podcast anhören. Es ist wirklich Waschküche heute. Also Sichtweite, weiß ich nicht. Frieda, was würdest du sagen? 20 Meter?
Maximal ja. Wenn überhaupt. Also ja. Maximal 20 Meter, ja.
Ja, also auf jeden Fall. Es war wirklich so, wir sind hier an die Steilküstenkante, ans Ufer rangefahren und wirklich kurz vor Nasenspitze erst das Ufer gesehen. Also, aber es hat natürlich dann auch direkt wieder was Mystisches, finde ich. Dieses extrem Neblige. Und auch irgendwie toll, dieser Kontrast, dass man sozusagen überm Wasser so gut wie gar nichts sieht. Das Wasser dagegen wirklich sehr klar und man kann sehr weit nach unten schauen. So ein bisschen, als würde man ja oben im drüben sein und unten ist alles klar am Wasser.
So, zweiter Spot. Mein erster Wurf. Ich habe auch das Gefühl, Erik, dass wir hier schon mal waren. Dass wir hier schon mal auf jeden Fall mit der Warthose drin standen, nämlich mit Brownie und Torben vor fast einem Jahr.
Ja, würde ich auch sagen. Völlig andere Bedingungen. Ist uns der Wind ins Gesicht gepeitscht. Es war auch wesentlich klarer, zumindest was den Himmel angeht. Wasser war drüber, würde ich sagen.
Und es war auch ordentlich Wellengang, wenn du dich daran erinnerst.
Genau, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann macht das auf jeden Fall. Findet ihr in der ARD Audiothek die Episode. Lohnt sich. Auch wenn wir, das kann man ja mal spoilern, keinen Fisch gefangen haben.
Kommt vor bei uns
manchmal. Kommt vor bei uns manchmal, aber so ist Angeln halt. Unterhaltsam und lustig war es auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen, als du dann auch mal kurz gesagt hast, ich gehe mal anbaden im Februar.
Ja, genau. Ich war auf jeden Fall auch anbaden. Und der schönste Lokführer Rostocks auch.
Der hat ja einmal gesagt, er macht einen auf Haubentaucher und guckt mal, wie der Leopardengrund unten aussieht. Interessant ist eben nach meinem ersten Wurf, ich hatte sofort Kraut dran. Das ist ja das, was Clemens auch gerade gesagt hat, warum wir hierher gefahren sind. Weil hier bedeutend mehr Kraut ist, also mehr Möglichkeiten zum Essen für den Raubfisch hier, für die Mefo, für die Meerforelle. und natürlich auch bedeutend mehr Möglichkeiten für die Nahrung, sich zu verstecken. Ne? Herr Clemens, vorab, woher man dich kennen könnte, hatte Erik schon erwähnt. Nämlich, du tauchst öfter mal in den Videos von Maximilian Murawski auch bekannt als Angeln Maximal. Du bist aber gerade auch in Berlin und auch deutschlandweit fürs Angeln noch für jemand anderen unterwegs. Magst du uns das mal kurz erzählen?
Ja, tatsächlich seit ca. 1,5 Jahren bin ich jetzt beim DRV angestellt, beim Deutschen Angelfischerverband. Der Bundesverband quasi in Deutschland für ja, die als Interessenvertreter für die Anglerinnen und Angler in Deutschland. Und mache dort quasi Social Media Marketing, Online Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, das sind echt coole Themenbereiche natürlich, die wir behandeln. Das ist ziemlich nah am Hobby und dadurch für mich persönlich gerade auch ein sehr, sehr toller Job.
Das heißt, du kommst auch gut rum in Deutschland, lernst Anglerverbände, aber auch Angler und Anglerinnen kennen und vor allen Dingen hast du ein ordentliches Wissen an Spots, die dann schon erarbeiten können oder nicht? Also so stellen wir uns das vor bei deiner Arbeit.
Also durch den Bundesverband definitiv nicht. So viel kommen wir da bei der Arbeit selbst nicht zum Angeln. Klar, wir nutzen immer Möglichkeiten, wie zum Beispiel Messen oder Veranstaltungen. Zum Beispiel jetzt ist wieder der Jugendtag von dem Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, das findet dann an der Küste statt und da kommen wir sicherlich dann auch noch ein bisschen zum Angeln. Dann haben wir natürlich die Videoproduktion im Zuge der Catch-and-Cook-Kampagne mit Moritz Fröntal. Das heißt ja Catch-and-Cook, also da versuchen wir dann natürlich auch im Vorfeld ein paar Fische zu fangen, angeln zu gehen und anschließend die Fische dann die Fänge von Moritz zubereiten zu lassen. Und da kommt man schon ein bisschen zum Angeln, sonst ist es aber sehr, sehr viel natürlich am Rechner, Videoschnitt, Datenbearbeitung. Ja, genau. Aber in meiner Freizeit gehe ich natürlich auch viel angeln, auch gerade mit Max, weil wir halt generell ein gutes Team sind. Also mit Yoshi, Max, Karol, David machen wir auch zweimal im Jahr immer mal wieder größere Touren. Und klar, da tauscht man sich aus, da erfährt man natürlich schon viel Angelspots, aber natürlich auch, wo es gerade läuft, weil das ist ja eigentlich viel interessanter. Ne, Spots kennen wir alle viele, aber die Spots, die gerade brennen, das sind dann die entscheidenden.
Wir stehen ja jetzt hier auf deinem Boot, beziehungsweise es ist ein Boot, das du dir quasi mit deinem Papa zugelegt hast. Das heißt, du bist auch über ihn dann zum Angel gekommen?
Im weitesten Sinne schon. Also eigentlich durch meine Oma tatsächlich. Vielmehr. Mein Papa, der hat auch immer geangelt. Ne? Aber meine Oma, ey, die ist mit mir in den Ferien, wenn ich immer da war, in Mecklenburg hier übrigens, immer jeden Tag ans Wasser gefahren. Ne? Und ich bin halt auch so angelbekloppt und hatte gar keinen Kopf für andere Dinge. Selbst die Familienurlaube, die haben sich immer eher daran orientiert, wo kann ich jetzt am besten angeln. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Also die Angelleidenschaft, die ist immer präsent.
Was ist für dich Angelleidenschaft? Was ist die Faszination? Was macht das für dich aus?
Ja, bestes Beispiel. Du läufst irgendwo an einem Fluss entlang und glotzt die ganze Zeit nur aufs Wasser. Ja, hast gar keinen Blick für andere Dinge, sondern bist immer damit beschäftigt, so, oh, stehen hier Fische, kann man hier angeln? Dann organisiert man sich schon irgendwie Angelkarten, um den nächsten Tag direkt irgendwie ans Wasser zu kommen. Also das ist schon so, ja, ein bisschen angelverrückt auch einfach. Aber ich glaube, wenn man das nicht hat und nur so ab und zu mal angeln geht, dann wird man auch, glaube ich, nie irgendwie das Knowledge erlangen, was man dann über die Jahre jetzt sich so angesammelt hat.
Okay, das heißt, du machst es schon sehr lange, angelbegeistert durch die Oma, bist jetzt beim Angelfischerverband. Aber was bist du denn gelernt sozusagen? Hast du studiert? Oder?
Ich habe nachhaltiges Unternehmensmanagement studiert in Eberswalde und bin halt währenddessen immer mit Max und Co. unterwegs gewesen und dadurch bin ich halt in dieses Social Media Game reingerutscht. Und nach meinem Studium habe ich bei einem Tourismusverband angefangen, habe da eigentlich auch ähnliche Sachen gemacht wie die ich jetzt mache, aber da waren die Interessen natürlich jetzt nicht so angeglichen. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich meinen Job jetzt beim DRV ausüben kann.
Was ist so deine erste Angel-Highlight-Story? Also welcher Drill, welcher Fisch, welcher Spot ist so, wo du denkst, ja, da hat es mich komplett gepackt, nicht nur durch meine Oma, sondern da war es bei dir vorbei?
Tatsächlich dann in Oranienburg, wo ich meine ersten Zander gefangen habe in jungen Jahren. Auch natürlich mit Kunstköder, mit Hardbaits. Und von da an war ich eigentlich so infiziert, dass ich nur noch Raubfischangeln gemacht habe. Eigentlich fast ausschließlich. Aber früher in der Kindheit waren wir auch hier viel an der Küste einfach Schleinangeln oder Brandungsangeln Und ja, somit bin ich eigentlich erstmal mit dem ganz normalen Angeln aufgewachsen und habe mich dann ein bisschen spezialisiert. Aber auch schon in extrem jungen Jahren. Also, ja.
Das heißt, du bist auch sehr, sehr viel unterwegs. Du bist waschechter Berliner, ist das richtig? Oder?
Ja, ich bin in Pankow geboren worden.
Okay.
Aber mit Verwandtschaft an der Küste, hast du erzählt.
Ja. Meine Eltern kommen beide von der Küste. Die sind dann auch, also ich glaube, so mit 18, 19, 20 nach Berlin gezogen. Natürlich wegen der Arbeit. Und ja, da wurde ich dann halt auch geboren.
Ja, das liegt dann ja irgendwie auf der Hand. Und wenn du gerade die Gewässer in Brandenburg schätzt, in Berlin und eben auch hier an der Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern, bei YouTube sieht man dich auch oft in Holland angeln. Mhm. Was ist denn aus heutiger Sicht von deiner Seite aus betrachtet besser, beziehungsweise wo fühlst du dich wohler? Ist es in Holland, wo immer die Chance auf große Fische besteht, oder ist es eher hier diese schöne Abwechslung und diese, ich nenne es einfach mal Heimatverbundenheit?
Naja, so die großen Fische gibt es ja auch hier. In Holland ist es wesentlich einfacher, die zu fangen. In Brandenburg oder auch Mecklenburg, da hat natürlich nicht jedes Gewässer jetzt diesen krassen Bestand, wie den du in Holland hast. Aber also der Reiz an sich in Holland ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses Großfischfangen. Ne? Also einfach irgendwie mal seine PBs nach oben schrauben oder so. Und ich bin aber, also ich war jetzt 5-mal in Holland. Und von daher, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt immer super krass hinterher war, dorthin zu kommen. Das hat sich irgendwann ergeben. Und dann ist so eine Routine entstanden. Ne? Wir sind dann in der Gruppe einfach immer wieder nach Holland gefahren, so einmal im Jahr, zweimal im Jahr in den letzten 3 Jahren. Und ja, dadurch hat sich so eine kleine Routine entwickelt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt immer nach Holland fahre zum Angeln, weil die Angelei hier gerade in der Uckermark oder ja, Mecklenburg, Brandenburg, ist für mich persönlich viel, viel schöner, weil du halt diese Natur hast, diese unberührte Natur zum Teil und auch riesig große Barsche. Ja, das vermutet man meistens gar nicht in kleinen Tümpeln. Relativ kleinen Gewässern sind teilweise Barsche knapp unter 50 cm, zumindest bei mir. Ich stecke immer noch so bei 48,5 in Brandenburg fest, aber das kann sich ja noch legen. In Holland habe ich jetzt letztes Jahr meinen Fufi gefangen. Aber das war für mich jetzt auch nicht immer so Ziel Nummer 1, sondern tatsächlich diese Gruppendynamik war da entscheidender.
Und wie kommst du dann auf MEFO? Warum bist du so ein begeisterter Meerforellenangler? Weil das kriegen Erik und ich ja auch schon mit. Du brennst von Sekunde 1, als wir heute losgefahren sind. Das ist wirklich sehr schön mitzubekommen.
Ja, das liegt jetzt nicht am Zielfisch. Das habe ich immer. Ne, also auch wenn wir irgendwo Bellyboard-Touren an einem kleinen Waldsee machen, dann muss man auch sich irgendwie beeilen und schnell raus aufs Wasser. Und wenn du dann ja, so ein bisschen gebremst wirst, dann wird man halt einfach unruhig. Ich glaube, das kennt jeder leidenschaftliche Angler, dass man da auch einfach schnell aufs Wasser möchte und effektiv angeln möchte. Was war die Frage?
Meerforelle. Faszination Meerforelle.
Mache ich tatsächlich noch nicht so lange. Ich habe mal ein Jahr in Stralsund studiert, also 2 Semester. Und habe dann noch ein paar Monate hier gewohnt. Und im Zuge dessen habe ich eigentlich erst so ein bisschen das Meerforellenangeln für mich entdeckt. Als Alternative zum Raubfischangeln auf dem Bodden. War aber semi-erfolgreich, muss ich sagen. Ne? Also ich habe mich dann auch einfach so ein bisschen umgehört, mit den Locals gut verstanden. Die haben mir natürlich auch ein paar Spots genannt. Aber entscheidend ist gar nicht unbedingt immer so der Spot an sich, sondern die Verhältnisse, die Bedingungen, die da vorherrschen. Ne? Und man kann jetzt einfach nicht von heute auf morgen irgendwie das Meerforellenangeln lernen. Das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich da halbwegs mal einen Blick für hatte, was jetzt so heiße Bereiche sind und was nicht. Und ich muss sagen, also ich bin da noch total laienhaft. Klar, wir hatten jetzt letztes Jahr extrem viel Glück. Da war ich auch mit meinem Papa hier oben. Wir haben so 3-4 Tage gefischt, haben ganz gut gefangen. Dann kam Max mit seinem Boot noch schnell hinterhergerückt, als er das gehört hat. Und dann haben wir hier eine richtige Meerforellen-Eskalation erlebt. Da habe ich auch meine größte Meerforelle bis dato gefangen. Und ja, das war dann schon, also ab dem Punkt an war ich schon so richtig heiß drauf, einfach mehr Meerforellen angeln zu gehen.
Ja, also das merkt man auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben an dieser Stelle erstmal genug gequatscht, weil es überträgt sich total und ich möchte auch gerne wieder weiter angeln.
Der angebissen Tackle-Check.
Clemens, du hast gesagt, du zeigst uns heute eine Angelmethode und Methode kann man es ruhig nennen, die nicht alltäglich ist beim Meerforellenangeln, nämlich Spirulino mit einer Fliege. Magst du das mal ganz grob vorab erklären, was du jetzt vorhast zu machen?
Ich habe das Gefühl, dadurch, dass jetzt hier ziemlich wenig Strömung ist und gar kein Wind, die Wasseroberfläche keine Bewegung hat, sind die Forellen eventuell nicht ganz so in Beißlaune. Und deshalb versuchen wir jetzt einfach ein bisschen filigraner zu angeln. Ich habe mir hier so ein Spirulino-System vorbereitet. Das kann ich jetzt hier einfach in meinen Karabiner hängen. Spirulino oder Bombarde, das sind jetzt 15 Gramm. Ich habe eine relativ leichte Rute, die kann ich weit werfen. Das ist ein langsam sinkender. Und hinter dem Spirulino, der so als Wurfkörper dient, da muss man dann beim Werfen auch aufpassen, dass man den nicht zu weit hochkurbelt. Den Fehler machen einige. Das ist dann das Wurf, das Wurfgewicht quasi.
Das ist wie eine Laufpose, nennt man den Spirulino auch. Ne? Also sieht aus wie so ein Schwimmer. Oben eine lange Antenne und dann so ein runder, ovaler Körper. Das ist dein Gewicht, ne?
Genau.
Durchsichtig, so, ganz wichtig.
Ja, transparent.
Transparent.
Dahinter so 3 Meter circa Flugcarbon. Und dann hier so eine kleine Fliege.
Fliege kennt man vom Fliegenfischen. Magst du die mal beschreiben? Woraus besteht die? Und was sind die Charakteristika von dieser Fliege?
Das sind so verschiedene Kunst- und Naturmaterialien. Die ist jetzt hier sogar von Ali.
Wer ist Ali?
Gebunden. Ali ist mein Chef beim DAFV.
Beim Deutschen Angelfischerverband.
Richtig. Und der ist leidenschaftlicher Fliegenfischer. Und er hatte mir jetzt mal so seine ausgesonderten Fliegen mitgegeben von der letzten und von dieser Saison. Man sieht schon, die Haken sind ein bisschen rostig, aber ich habe die jetzt nachgeschärft. Und ja, ich hoffe mir dadurch jetzt einfach so ein bisschen die trägen Fische vielleicht zum Biss zu animieren. Hier so jetzt ein bisschen mit so einem Violettschimmer bei diesen trüben Bedingungen vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe noch so eine richtig quietsch-orangene oder pinke Fliege bei und die werde ich vielleicht auch gleich mal montieren, denn ich denke mal, das könnte dann tatsächlich noch funktionieren. Ich angle nicht häufig mit Spirulino. Ich finde die Angelei so ein bisschen, was heißt langweilig, aber die ist halt sehr, sehr langsam. Ne? Genauso wie Dropshotten ist auch nicht meins. Aber man tut auch irgendwie alles, um an den Fisch zu kommen. Von daher probieren wir es jetzt einfach.
Und das heißt, du wirfst es aus, kurbelst es ein und im Prinzip der Spirulino hält es auf einer bestimmten Lauftiefe und die Fliege eiert dann da so hinterher, dass es aussieht wie ein Beutefisch beziehungsweise wie ein kleiner Krebs oder wie eben genau die Nahrung, die hier vorkommt.
Genau. Der Abstand von der Rutenspitze zum Spirulino, ihr müsst euch vorstellen, das wäre jetzt euer Blinker. Also gar nicht darauf achten, wo sich die Fliege befindet. Die schwingt man dann so nach hinten weg, zieht durch. Die Fliege saust dann einfach hinterher und kurz bevor der Spiro die Wasseroberfläche trifft, einmal abbremsen, damit sich das Vorfach schön streckt und ihr dann auch keine Verhedderung habt. Geführt wird die relativ langsam, also man muss da auch ein bisschen experimentieren, ne? Wenn man die Fliegenfischer beobachtet, die hier unterwegs sind an der Küste, die strippen schon ein bisschen schneller als jetzt im Bach. Aber ja, da muss man sich einfach so ein bisschen den Gegebenheiten anpassen. Hier haben wir jetzt so kleine Tungstengewichte vorne an der Fliege dran und somit kippt die halt immer so ein bisschen runter, wenn man die kurz stehen lässt. Der Spirulino ist langsam sinken, der sinkt auch ganz langsam, aber wir fischen ja hier auf einem halben oder einen Meter Wassertiefe. Ne? Also von daher jetzt großartig absinken lassen, macht jetzt hier an dem Spot keinen Sinn. Wenn man jetzt ausgeprägte Kuhlen hat hinter den Sandbänken sind oft Rinnen, wo sich Futter sammelt, da kann man dann auch mal definitiv die Montage ein bisschen durchsacken lassen. Aber jetzt hier in dem Fall fischen wir sehr, sehr flach, sprich einfach langsam, stetig kurbeln und dann immer wieder Pausen einlegen, damit der Spirulino leicht absinken kann, beziehungsweise die Fliege.
Mögest du damit Erfolg haben.
Der angebissen Tackle-Check. Neues Angelzeug für euch entdeckt, von uns gecheckt.
Fisch, Leute. Biss. Oh. Clemens hatte auch gerade einen Biss, sagt er. Ich wollte es noch nicht glauben, weil ich immer sehr skeptisch bin bei sowas. Aber versucht auch wieder abzuhauen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch wieder aus Erfahrung die Bremse relativ weit offen. Versuche jetzt auch nicht zu viel Spiel zu geben. Aber da ist er wieder.
Ich glaub's nicht, Erik, ey, Wahnsinn.
Ah, quergehakt.
Oh, quergehakt.
Eine Brasse oder was?
Aber Fisch ist da.
Aber das ist ja auch verrückt.
Das habe ich noch nie gesehen, quergehackte Meerforelle.
Ja, das gibt's ja gar nicht. Wie passiert denn sowas?
Ja, der hat daneben gelangt.
Fisch ist da. Oh, yes. Petri, dank. Oh, danke schön, Clemens. Stark. Richtig gut.
Petri, Erik.
Vielen Dank. Ja, also die Meerforelle ist da, quergehakt, aber man muss eben auch wirklich sagen, quergehakt bei einer Meerforelle heißt ja trotzdem, dass sie es irgendwie wollte, weil ansonsten sind die Fische einfach nicht in der Nähe bei so viel Wasserfläche. Völlig abgefahren.
So, ihr beiden Grinsebacken, dann erzählt mal, was gibt's denn hier zu lachen an Bord, hä?
Ja, wir haben eine Meerforelle gefangen. 46 cm ist sie groß, also hat wirklich gerade so Maß. War jetzt quer gehakt, aber die war einfach nicht mehr zu retten, weil man hätte jetzt schon überlegen können, okay, lässt man sie noch ein bisschen wachsen, aber in dem Fall erlöst man den Fisch, glaube ich.
Ist auch einfach ein schöner Speisefisch und vielleicht, wir hoffen es nicht, aber wenn es die einzige bleibt, dann wollen wir heute Abend wenigstens was zu essen haben.
Das stimmt. Wie ist es dazu gekommen, Clemens? Du musst erzählen, also du hast jetzt gerade aufs Spirulino gewechselt und, glaube ich, die ersten paar Würfe gemacht.
Genau. Also hätte ich jetzt eigentlich von mir selbst aus nicht unbedingt gemacht, weil es nicht meine Angelei ist, aber ihr habt ja beide einen Blinker dran und deshalb dachte ich, naja, vielleicht mal eine andere Methode kann ich schaden. Und wir haben uns hier einfach so langsam ein bisschen lang gezogen. Und ich habe dann immer so in die Andrift geworfen quasi, also in die Richtung, wo wir dann hinfahren. Und habe einen Tock bekommen. Mhm. Und Grüße gehen raus. Ali, der Haken war doch nicht so richtig scharf zu schleifen. Die hing leider nicht. Und ich glaube, so 10 Sekunden später war bei dir die Forelle drauf. Jetzt ist natürlich die Überlegung, war es dieselbe oder war es ein Trupp?
Ja, weiß man nicht so genau. Also ich habe, der Biss bei mir kam relativ schnell nach dem Wurf. Also relativ weit sozusagen von uns weg. Mhm. Und im ersten Moment dachte ich auch, na gut, da wird es flach sein und so. Mist, Hänger. Und dann habe ich aber so ein bisschen angeruckt, um den Hänger zu lösen. Dachte so, Moment mal, das zappelt aber. Mhm. Das ist doch kein Hänger. Zack, war der Fisch da. Ihr wisst, wie es ist. Aufregung, viel Freude und die erste Meerforelle ist gefangen.
Sehr schön, freut mich.
Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. So, Frieda, jetzt bist du dran.
Ja, ich weiß, ich muss liefern. Der Druck ist jetzt richtig klein geworden für mich, danke. Ein wilder Ritt über die Ostseewellen, Clemens. Aber, Erik, wir wurden gerade wirklich belohnt.
Ja, also der Blick aufs Kap, auf Kap Arkona, wunderschön.
Schon cool, wa?
Also wie so ein Stück New York Cheesecake, ne? So wirklich das Kreideband da und dann ein bisschen Abbruch und davor die Wellen gegenknallen. Oben kam dann aus dem Nebel heraus noch der linke Leuchtturm und dann der Peilturm. Ihr merkt, ne, wie ich schwärme, Erik nickt schon dauernd. Es hatte was. Clemens ist vorbeigeballert, nämlich, dass wir ruckzuck an einen anderen Spot kommen. Deswegen wie immer die Frage, was zeichnet denn diese neue Angelstelle aus?
Ja, wir haben nochmal die Strömung gecheckt und die ist tatsächlich so geblieben. Laut Prognose soll hier eigentlich jetzt richtig schön die Strömung lang gehen, also die ganze Küste entlang. Jetzt haben wir hier erstmal einen ziemlich krautigen Bereich mit Steinen. Da vorne sind noch zwei Riffe, also wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zum Abangeln. Und dann später fahren wir nochmal an eine Rinne. Dafür laufen zwei Sandbänke relativ parallel zueinander und in den Rinnen sammelt sich natürlich auch immer Futter. Ich mache jetzt tatsächlich den Spiro ab und gehe wieder auf Blinker, steige wieder auf Blinker um und natürlich Hardbait. Habe ich heute noch gar nicht gemacht und das ist jetzt hier ein richtig cooles Revier, um mit Hardbait zu angeln, weil die Wassertiefe beträgt so 1,50 Meter bis 2 Meter. Ne, vorne auf den Tangfeldern, da hatten wir 50 cm Wassertiefe, also da wäre jeder Hardbait irgendwie direkt hängen geblieben. Und ja, ich glaube, wir kriegen heute noch eine. Ich meine, die Bedingungen sind gut. Hier sind jetzt erstmal keine Angler, keine Boote zumindest, genau. Was schon mal gut ist, weil da vorne die Spots, die mussten wir uns schon ganz schön teilen. Und an zwei richtig guten Spots konnten wir nicht angeln, weil die belegt wurden. Einmal von Uferanglern, einmal von einem Boot. Sprich, hier haben wir ein bisschen mehr Fläche für uns alleine. Und somit bin ich ganz frohen Mutes, dass wir noch eine kriegen heute.
Clemens, wir beide müssen noch. Komm, der hat schon da. Ne? Grinsen tut er und winken.
Da.
Oh, Scheiße.
Fisch?
Wirklich jetzt?
Ja, da war ein Biss,
Weitermachen, komm.
Also irgendwas hat ihn gerade richtig so, also richtig weggezogen.
wieder exakt hin, die beißt.
Mann.
Ab. Die hat Bock.
Ah, ja.
Ab ins Wasser damit.
Die hat ja schon attackiert.
Na, ich hab dann immer bloß auch, weißt du, das Bild im Kopf, dass er irgendwie kurz hinterm Stein mal kurz fest war. Aber der ist richtig, also gefühlt ist er richtig kurz weg gewesen. Ach, wieder gerade gequatscht, naja. Weil da aber auch Steine sind, weißt du?
Obacht vor den großen Steinen. Die Findlinge, ey, die können ja hier echt die Schraube zerstören. Und dann ist der Angeltag beendet und das Portemonnaie etwas leichter. Wir gucken jetzt hier einfach nur noch mit den Augen, ob hier Forellen sind. Wir werfen gar nicht mehr. Wir fahren jetzt einfach über die Hotspots. Und ja, hier hatte ich gestern meine 62er. Und die können wir jetzt mal einblenden. Die ist strong. Also 60 plus würde ich meinen. Geil, geil, geil. Yeah. Boah. Boah, die ist noch größer. Richtig schöne, große Forelle. Nimm die Schnur, ey. Der Wahnsinn. Wo will die hin? Nach Dänemark.
Yes, Leute, wir haben ein bisschen gesucht und jetzt tatsächlich eine ganz interessante Ecke gefunden. Hier ist die Wassertrübung noch ein bisschen stärker und direkt eine richtig schöne Forelle.
Oh, geil. Juhu.
Ja,
oh. Juhu. Oh, Leute, wir haben sie gelandet, ey.
Wow,
blitzeblank, ey. Was ein schöner Speisefisch. Oh, schön. Also ich denke mal, die hat so um die 60. Wir messen sie gleich mal, nachdem wir sie abgeschlagen haben. Toller Fisch. Geil.
Ah, da liegt sie, die schöne. Und was hat sie? 62 cm. Yes. Sehr schöner Fisch.
Da freue ich mich, ey. Cool.
Toller Fisch. Richtig schöner Speisefisch. Die hat auch Gas gegeben. Wahnsinn. Wir haben noch ganz, ganz kaltes Wetter und die Forellen sind nicht so richtig aktiv. Aber es ist ja schön, dass es jetzt schon geklappt hat. Cool. Freue mich. Die landet heute Abend schön in der Pfanne.
Was ist denn wirklich dein Lieblingszielfisch beim Angeln? Und auch mit einer Begründung bitte.
Also priorisieren, also zu Hause zumindest in Brandenburg, würde ich schon immer den Barsch. Weil der beißt gut tagsüber. Davon gibt es einige, das macht Spaß, es gibt viele schöne Gewässer, vom Bellyboot, vom normalen Boot, vom Ufer, an Kanälen, an Seen, an Großgewässern, ne? Also nicht nur kleinere Waldseen oder so, sondern auch richtig große Seen. Da sind die Barsche überall vertreten und deshalb würde ich sagen Barsch. Aber meine Angelei gestaltet sich tatsächlich immer ein bisschen saisonal. Also im Winter, abends, nachts ganz viel Zander. Tagsüber so in den Häfen oder Kanälen auf Barsch. Hechtangeln mache ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren ein bisschen vernachlässigt. Ich war früher sehr, sehr viel Hechtangeln. Aber macht auch Spaß. Ja, also hat alles so seinen Reiz.
Und was ist mit Ansitz? Kommt das für dich in Frage oder passiert es gar nicht groß?
Also in Frage kommt es natürlich. Ich war jetzt erst im Sommer mit Moritz Ansitzangeln. Da habe ich wieder so richtig mein Ansitzherz schlagen hören. Also das war total geil. Wir waren Schleienangeln, hatten Aal, Zander. Also das war echt cool. Und früher war ich ja viel Ansitzangeln. Ne? Also so, wir sind dann immer nach Brandenburg gefahren und haben dann da auf Aal und Schleier angesessen mit meinem Vater. Das war schon ganz cool. Ne, würde ich immer noch gerne machen. Aber meistens tatsächlich reizt mich dann eher das aktive Angeln.
Wahrscheinlich, weil man dann auch nicht so viel Zeit hat.
Ja, weil es auch ein bisschen für mich persönlich zumindest so facettenreicher ist. Ne, es ist ganz entspannt einfach, auch mal so einen Abend irgendwie am See oder am Fluss zu sitzen und einen Ansitz zu machen. Aber so aufregender finde ich schon das Raubfischangeln.
Was ist dir wichtiger beim Angeln, der Fangerfolg oder die Entspannung? Was bist du da für ein Typ?
Fangerfolg. Also jeder, der was anderes behauptet, lügt sich in die Tasche. Nee, also Entspannung beim Raubfischangeln, echt ganz, ganz selten. Man muss sich bewusst dazu entscheiden, dann auch die Natur irgendwie wahrzunehmen, sie an sich ranzulassen, weil man sonst sehr, sehr oft ziemlich fokussiert ist. Und ja, da verliert man manchmal sogar den Blick für die schönen Seiten des Angelns. Gerade so in Brandenburg an den Seen, an den kleinen Seen, chill ich dann auch mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten und starr einfach nur so in die Wälder. Oder ja, man nimmt es natürlich unterbewusst immer wahr. Aber wenn man so extrem fokussiert ist, dann geht da auch ein bisschen was verloren.
Gibt es noch Wünsche, wo du sagst, darauf hättest du mal richtig Bock, das würdest du anglerisch total gerne mal machen?
Ja, also so die Warmwasserangelei, die würde mich schon reizen. Meine Urlaube habe ich meistens damit verbracht, irgendwie mit dem Bulli rumzureisen durch Europa. Weil meine Eltern, die hatten, ja, seitdem ich irgendwie 20 bin, einen Camper. Wir waren früher auch regelmäßig campen. Und den konnte ich dann halt früher auch immer schon nutzen. Und von daher war es eigentlich immer cooler, so die Semesterferien irgendwie 6 Wochen einfach nur Richtung Portugal oder so zu fahren und sich so ein bisschen treiben zu lassen, neue Gewässer kennenzulernen, natürlich auch sich die Länder anzugucken. Das war dann schon ein bisschen interessanter für mich immer, als jetzt große, teure Reisen zu machen. Aber würde mich trotzdem reizen.
Was heißt Warmwasser konkret?
Naja, Südamerika oder Afrika gibt es natürlich auch so super geile Angelreviere. Und von daher, ich bin da relativ offen. Ob jetzt in Asien oder Südamerika oder weiß ich wo. Ich glaube, ich hätte überall meinen Spaß und habe alles noch nicht gemacht.
Geschichten aus der Waschküche, das, ich glaube, ich kann man heute so ganz gut zusammenfassen. Es war ein unfassbar nebliger Tag heute auf Rügen, aber zumindest für mich auch ein ganz guter Tag.
Stimmt, ein Wurf, eine gehackte Meerforelle, oder?
Naja, immerhin. Also insofern hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Unterwegs waren wir mit Clemens Wild. Clemens, das hat saumäßig viel Spaß gemacht. Wir haben ja viel uns angeguckt heute, aber wir sind auch noch nicht ganz am Ende.
Nee, tatsächlich. Also wir haben jetzt ein ganzes Revier abgefischt und müssen jetzt resümierend tatsächlich sagen, dass die Bedingungen alles andere als gut waren. Denn uns hat ein bisschen der Wind gefehlt. Gestern, als ich die Forelle gefangen habe, da hat mir richtig viel Wind auf den Spots. Und heute Ententeich, ganz, ganz klares Wasser. Ne? Die Trübung hat auch nochmal nachgelassen. Ja, dementsprechend war das heute echt eine zähe Nummer.
Ja, das war auch so ein bisschen römisches Dampfbad. Also man hat teilweise wirklich nicht gesehen, wo wir langfahren, wohin wir fahren. Du hast das Ufer überhaupt nicht erkannt. Was ich aber wirklich beeindruckend fand, war heute, als wir das Kap Arkona mit deinem Boot umrundet haben, beziehungsweise dran vorbeigefahren sind, also wie sich das da so aus dem Nebel geschält hat. Ne? Und dann langsam hast du das erst schemenhaft erkannt und dann richtig. Also das fand ich beeindruckend, dann auch hier lang zu peitschen, Rügen überhaupt, dass man auch die ganzen anderen Angler sieht, Wartangler, andere Boote, geschleppt wurde. Also wir scheinen ja trotzdem richtig am Ort gewesen zu sein. Und du hast ja auch gesagt, Clemens, dass es auch die richtige Zeit ist gerade. Deswegen, Leute, freut euch. Teil 2 in 14 Tagen. Was werden wir denn dann anders machen, beziehungsweise wo wird es uns dann hin verschlagen?
Ich glaube, wir werden morgen einfach ein bisschen moven. Haben schon überlegt, ob wir woanders slippen. Allerdings sind wir jetzt hier in der Unterkunft auch untergebracht und das Boot liegt im Wasser. Es ist gehopst wie gesprungen. Also wir würden uns dann nur einen großen Mehraufwand machen, wenn wir jetzt irgendwie die Seite wechseln, also die Seite wechseln, auf die andere Seite der Insel fahren. Dementsprechend werden wir morgen einfach mit komplett gefüllten Tanks einmal um die halbe Insel ballern. Es hilft alles nichts. Ne? Also entweder ist es morgen, fangen wir morgen wieder so schlecht wie heute oder wir riskieren ein bisschen was. Ist ja nicht gesagt, dass wir dann wirklich gut fangen. Aber da steht zumindest der Wind drauf. Tendenziell sind es jetzt zu dieser Jahreszeit sehr, sehr gute Reviere. Ja, und von daher verspreche ich mir da einiges. Aber
Erik, der sucht jetzt schon nach Ausreden. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Nee, das ist halt auch Meerforellenangeln, ne?
Genau.
Die Bedingungen, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Und das sind halt sehr, sehr gute Räuber, Sichträuber. Und wenn die zu viel sehen, dann werden sie auch nicht auf unsere Köder beißen.
Ich finde es auch ehrlich gesagt alles gar nicht schlimm. Also ich denke halt so, ey komm, wir haben immerhin einen Fisch gehabt. Es gab schon mehrere Ausflüge, Frieda, erinnere dich.
Ja.
Da haben wir gar keine Meerforelle gefangen.
Nee.
Das haben wir jetzt schon deutlich gesteigert, indem es immerhin wenigstens jedes Mal ungefähr einen Fisch gibt. Insofern finde ich das schon mal gut. Und bei mir ist das Fieber Meerforelle auch noch nicht weg.
Nee, auf
also
keinen
wir haben
Fall.
Kurz überlegt, lassen wir das, fahren wir vielleicht lieber auf den Bodden, machen was anderes oder so.
Nee, nee.
Und wir haben alle drei unisono gesagt, nee, irgendwie haben wir immer noch Bock. So, das Kribbeln ist da.
Ich meine, wir müssen es ja endlich schaffen, dass ich auch mal eine lande, Clemens. Jetzt müssen wir auch beide nachliefern. Also freut euch, in 14 Tagen heißt es wieder angebissen, hechtig, gewaltig, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Entweder habt ihr es gesehen auf dem YouTube-Kanal vom RBB oder gehört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Ja, und dann sagen wir, bis in 14 Tagen. Bleibt so hechtig, gewaltig, wie ihr seid. Danke, Clemens. Bis zum nächsten Mal.
Gerne und ciao.
Tschüss.
Angebissen. Der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.